Herzlichen Dank für die lieben Worte. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Kollege Thomas Schmiedinger, den ich sehr gut kenne, ich habe einen kleinen Blick auf seine Folien geworfen, schon ein bisschen geschummelt, ja, wird präziser als ich auf die einzelnen Kirchen und auch ihre Spezifika eingehen. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich möchte schwerpunktmäßig über den Irak sprechen. Er wird dann über Syrien sprechen. Wobei, ja, gerade wenn man länger in der Region ist, ich glaube, das wird Ihnen allen so gegangen sein, mal relativ rasch die dünne historische Schicht des territorialen Nationalstaates gerade in der Levante verlässt und diesen Eindruck auch hat, dass hier natürlich vom Lebanon über Palästina, über dem heutigen Israel, dann auch natürlich im Irak und Jordanien hier eine große Einheit herrscht und natürlich auch ähnliche Problemstellungen, freilich überlagert von ganz unterschiedlichen Erfahrungen nach den arabischen Revolutionen von 2011, die ja im Irak ganz andere Folgen hatten, zum Teil nicht minder dramatisch als in Syrien, wiederum der Libanon. Vielleicht, Thomas, der Libanon ist auch dann was für die Podiumsdiskussion, den wir gerade ein bisschen sträflich vernachlässigen, wo meines Erachtens gerade in nächster Zeit eine ganz wichtige Rolle auch für die Zukunft der Christen in der Region meiner Meinung nach spielen wird. Ja, ich spreche über den Irak und nur damit wir uns ein bisschen orientieren, habe ich hier eine Karte genommen, vergessen Sie das Province da oben, ich habe sie trotzdem ausgewählt, weil ich sie so gut gefunden habe. Wir haben hier links unten, ja, Ihrer Sicht links unten, einen kurzen Überblick über fast den gesamten Irak. Hier eine weiße Fläche und da sehen wir den Zoom, der da oben liegt. Wir sehen also hier im Nineveh Plain hier auf Englisch, also in der Ebene, der Nineveh-Ebene, das zentrale Gebiet des christlichen Iraks sozusagen. Wir sehen hier ganz im Westen Sinjar, ist natürlich ganz stark in die Aufmerksamkeit gerückt, 2004 beim Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf die Volksgruppe der Jesiden, die natürlich, das wissen wir, mit Tausenden Verschleppten und Toten die besondere große Last der Folgen der Machtübernahme des Islamischen Staates zu tragen hatten. Für uns beide, ich glaube, da kann ich für den Thomas sprechen, ist der Blick auf die Christen im Nahen Osten in diesen beiden Ländern eng verknüpft mit dem Blick auf die Lage der Minderheiten, ethnischer und religiöser Minderheiten, die aus meiner Sicht untrennbar eigentlich verbunden sind in der Problematik. Ich möchte ein bisschen über den heutigen Irak sprechen und auch Ihnen ein bisschen was von dem Gefühl mitgeben, das man in dem Land hat. Also ich habe den Irak zwischen 1998 und Dezember 2019 ungefähr 24 Mal bereist. Also Segen des Alters, dass ich einen längeren Blick auf das Land habe. Also zu einer Phase, als Saddam Hussein noch in Amt und Würden, hätte ich beinahe gesagt, dieses brutale Regime merkbar war. Später dann habe ich ab 2003, ich habe während des Krieges der USA gegen den Irak aus Basra berichtet und war dann in den Folgejahren, als sich dieser Konflikt mehr und mehr in einen Terrorkrieg verwandelt hat, ungefähr 20 Mal dort. Und später bin ich zurückgekehrt, als der Syrien-Konflikt es notwendig machte, dass man über den Irak einreist. Ich war aber auch vor Ort bei der sogenannten Befreiung Mossuls, einem der, wie viele Kollegen sagten, schwierigsten Städtekriege seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich war in vielen Kriegen, aber dieser Kampf, der sich dann gezogen hat, eigentlich von November 2016 bis Juli 2017, man geglaubt hat, es geht in 3 Wochen, hat Unglaubliches auch von den Menschen dort erfordert. Mossul, auch eine ganz wichtige Stadt für die Christen im Irak und auch die Repression, kämpft jetzt darum, der Papst war dort vor einem halben Jahr, Emmanuel Macron erst vor kurzem, der französische Präsident, immer mit dem Versprechen, man möchte die christlichen Gemeinden wieder aufbauen. Das große Problem des Iraks ist, dass sich hier so viele Konflikte bereits übereinander lagern, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, um sie zu begradigen. Wenn man heute durch den Irak fährt, sieht man gigantische Flüchtlingslager. Man sieht um die nördliche Stadt Duhuk nach wie vor große Lager unter katastrophalen Bedingungen. Im Winter ist es zu kalt, es regnet in die Zelte. Im Sommer entwickeln es in den Zelten brütende Hitze bis zu 50 Grad. Da leben Frauen, Jesidinnen, auch Christinnen, die aber in erster Linie Jesidinnen, die verschleppt wurden vom Islamischen Staat. Da reden wir bereits von 2014. Ja. Vor 2 Jahren hat dieser Islamische Staat, dieser sogenannte, geendet. Die Frauen, die unvorstellbare Torturen dort erlebt haben, sind nach wie vor in diesen Zelten. Es gibt nach wie vor keinen Wiederaufbau. Wir erleben ein Land, das mehr und mehr zerrissen ist zwischen einer kurdischen Mehrheit im Norden, wo jetzt auch die Christen eingebettet sind, mit einer sunnitisch-islamischen Minderheit in Zentralirak um Bagdad und mit einer starken schiitischen Mehrheit, die teilweise auch bis Bagdad reicht. Und gerade diese schiitische Mehrheit, zum Teil unterstützt vom Iran, dominiert die Macht im Irak. Und hier diese Extremismen auf beiden Seiten des islamischen Glaubensspektrums zerreiben förmlich Minderheiten. Ich komme dann ganz am Schluss noch darauf zu sprechen, möchte Sie aber einladen, in meiner ersten Begegnung mit Christen im Irak. Ich war relativ spät zum ersten Mal in der Stadt Erbil am Weg nach Syrien. Und was ich sehe beim Weg zum Hotel ist diese wunderschöne kaldäische St. Josefskirche vis-à-vis vom amerikanischen Konsulat. Wesentlich mehr gestaunt habe ich aber beim Einfahrt vom Flughafen in eine wirklich, man sieht es aus dieser Perspektive nicht, wie groß sie ist, eine große Marienstatue. Das ist der Staat Al-Ankaba. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Nahe des Flughafens der kurdischen Metropole Erbil gelegen, wo man eigentlich eine zutiefst christliche Prägung erlebt, schon bei den ersten Schritten, die mich total überrascht hat. Hier spürt man sozusagen unvermittelt, wie tief und eng verwoben das Christentum mit Teilen des irakischen Selbstverständnisses ist. Ankaba hat natürlich auch, es ist ein christlicher Stadtteil, er gibt sehr viel Alkohol zu kaufen, jeder zweite Shop ist in gewissen Teilen irgendein Whisky-Shop, muss man dazu sagen. Es ist ein Stadtteil, wo Frauen nicht einfach nur keinen Hijab tragen, sondern, das ist mir immer aufgefallen, auch in Syrien ganz stark, Christinnen zelebrieren quasi ihre Haare, also dieses Alleinstellungsmerkmal, eine Christin zu sein, es geht weit über ein religiöses Bekenntnis hinaus. Man spürt es auch zum Beispiel jetzt ganz stark in den jüngsten Debatten im irakischen Parlament, wo ein Alkoholverbot, ein Handtaschenverbot an den Universitäten diskutiert wurde, wo sich dann christliche Abgeordnete sehr stark dagegen stimmen und sagen, nein, wir möchten eigentlich unsere Identität leben. Und das geht weit über eine Konfession hinaus. Das ist auch zum Teil, ich betone zum Teil, auch ein Bekenntnis zu einem hohen Freiheitsgrad, ich sage es einmal so. Und also für mich war das wahnsinnig lustig, aus meiner ersten Reise in Syrien, obwohl es eine sehr tragische Geschichte war wegen dem Bürgerkrieg, hat meine Übersetzerin gemeint, mir einen ganz großen Gefallen zu tun. In Damaskus, im christlichen Viertel, hat mich zum Essen eingeladen und hat eine Wahrsagerin dazu gebeten, ja. Also ganz was anderes von jenseits der Religionen, eine Christin, ja. Und mit wallenden langen Haaren. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, ihre Haare waren schon einmal schöner, oder? Wie man so kennt. Also bei der Wahrsager versuchen Vertrauen zu erschleichen, indem sie mir einen Tipp auf die Vergangenheit geben. Und es ging dann sehr lange in dem Gespräch, wie ich meine Haare eher tragen sollte. Und das war also für, ich glaube in Wien, früher reiche Wiener Damen hatten das so gehandhabt, während es in Damaskus in wohlhabenden Schichten unter Christinnen immer noch üblich ist, dass man jeden Tag in der Früh zum Friseur geht und sich die Haare legen lässt. Und so geht man, so wie ich, wird man in Damaskus in gewissen christlichen Kreisen nicht einmal putzen gehen nach Hause. Ja. Also das nur so als ein bisschen als Illustration, wie ich quasi als klassische Nahostreporterin Christentum erlebt habe, mit einer gigantischen Marienstatue, die kam in allen Miniaturen, in allen Straßen, also nicht nur Whisky, sondern auch die heilige Jungfrau Maria in Erbil kaufen. Und mir war klar, das hat etwas, das ist mehr als bloß ein Relikt. Ja. Ich habe einige Fragen gestellt, zum Beispiel Veränderung einer Minderheit nach dem Angriff durch die Terrormiliz Islamischer Staat. Verschwinden die Christen jetzt, finden sie zu einer neuen Rolle? Und der Wiederaufbau der christlichen Siedlungen in der Nineveh-Ebene kostet mindestens 200 Millionen Euro. Ich komme gleich zu den Zahlen über die große Flucht der Christen, den Exodus der Christen aus dem Irak. Ich habe das einmal genauer recherchiert und Ihnen auch einige Fotos mitgebracht von der Community aus dem Jahr 2016. Es war sozusagen die Interimzeit. Der Islamische Staat war schon ein bisschen zurückgedrängt. 2014 hat es begonnen, 2016 schon ein bisschen, aber natürlich noch in vollster Blüte, wenn man so mag. Aber es gab schon einige befreite christliche Dörfer. Was für mich so beeindruckend war an dieser Recherche, war ein Gespräch mit einem Priester in der nordirakischen Stadt Duhok. Sie erinnern sich, es gab ja aus Europa zum Syrien-Konflikt, aber auch zum Irak, Phasen einer bevorzugten Aufnahme von Christen aus der Krisenregion, eben unter der Frage, Christen sind besonders verfolgt, ergo brauchen sie besonders unseren Schutz. Der Islamische Staat ist ja angetreten, um das Christentum zu vertreiben. Und Christen, die geblieben sind, mussten zum Islam konvertieren oder fliehen. Es entstand in der christlichen Community im Irak das Gefühl, wir werden nun endgültig vertrieben. Und dieser Priester sagte zu mir, das, was der Islamische Staat nicht von alleine schafft, erledigt jetzt Europa. Indem es eine bevorzugte Aufnahme von Christen nach Europa gibt, war der, sozusagen der Impuls, diesen komplizierten Irak, wo es eigentlich seit Jahrzehnten ein Konflikt den anderen jagt. Man dürfe jetzt die angebliche Stabilität unter Saddam Hussein von 1968, 1970 bis 2003 nicht schönreden. Es war ein fürchterliches Terrorregime. Dann die Invasion, dann die Machtkämpfe zwischen Sunniten und Schiiten, dann der Rückzug der Amerikaner, dann die Entstehung der Al-Qaida, die sich dann in den Islamischen Staat im Irak entwickelt hat. Dann die Stärkung dieser schiitischen Milizen, von denen ich gesprochen habe, die sich zum Beispiel jetzt auch in Mosul breit gemacht haben. All diese Erfahrungen, die schon über Generationen reichen, eskalierend in dieser Erfahrung des totalen Zerstörung der Identität, ich nenne es einmal so, durch den Islamischen Staat. Dann das Angebot aus Europa, ihr werdet bevorzugt aufgenommen, weil ihr seid so in Gefahr, hat natürlich dazu geführt, dass viele Iraker und Irakerinnen christlichen Glaubens nach Europa gekommen sind. Die Community dort und diese Debatten ziehen sich eigentlich bis jetzt, bis zum Papstbesuch, bis zum jüngsten Besuch von Emmanuel Macron in Mosul. Gebt uns Geld, um diese Städte wieder aufzubauen. Gebt uns Geld, um die Christen zu halten. Wir reden hier von ganz klaren Forderungen, auch an die internationale Gemeinschaft, die, wie es mir manchmal scheint, über eine bloße Romantisierung der Christen vor Ort hinausgehen sollten, müssen und auch die Frage klären, wo finden dann die Christen ihren Platz in dieser von mir skizzierten Rolle in der Gesellschaft? Wenn wir uns kurz einmal diese Zerstörung ansehen. Ich stelle Ihnen übrigens diese PowerPoint, also die paar Grafiken, die ich hier gesammelt habe, auch gern zur Verfügung, dass Sie sich das in Ruhe vielleicht anschauen können. Hier ganz klein natürlich. Hier sieht man das Ausmaß der Zerstörung durch den IS. Nach wie vor, der Irak, so wie er konstituiert ist derzeit, ist dominiert von Schiiten und teilweise auch von sunnitischen Parteien, die jetzt ihre Klientelpolitik betreiben, nennen wir es Klientelpolitik. Die Frage ist, wo ist die Klientelpolitik der Christen? Mit ein Grund, warum der Islamische Staat so stark geworden ist, war, dass die Sunniten im Norden und Zentralirak von diesem von Schiiten dominierten Regierung viel zu wenig Zuwendungen zu ihrer Infrastruktur bekommen haben und das Tür und Tor für die Radikalisten, Extremisten geöffnet hat. Jetzt ist die Frage, wir haben hier in Orange die Zahl der Häuser in der Nineveh-Ebene, die total zerstört ist. Wir haben hier in Blau niedergebrannten Häuser. Wir haben in Gelb teilweise zerstört. Das heißt, wir haben hier eine Schneise der Zerstörung, die sowohl den Sinjar, was mich besonders bedrückt, und auch die christliche Nineveh-Ebene betrifft. Und die Frage, die wir uns stellen, Verfolgung von Christen, ist jetzt ein Schlagwort, das politisch gebraucht wird, aber in der täglichen Realität erleben Christinnen und Christen, genauso wie Jesidinnen im Irak, die Verfolgung als Entzug der Existenzgrundlage, die Unsicherheit, die Gefahr, die mangelnde internationale Zusagen eines Schutzes der Minderheit. Hier geht es um viel, sage ich mal, profanere Dinge, sofern das den Komparativ verdient, als bloße spirituelle Verankerung in der Region. Wenn man hier einen Blick drauf wirft, auf ein zerstörtes Haus, ich sehe hier die Stadt Alkosch, hier die Stadt Telskufs, wir haben es gesehen, ich fand es besonders, hier sehen Sie die sie hat ihre Hand ein bisschen verdeckt im Gesicht. Die Frau Christina, eine 96-Jährige, die als einzige Frau in Telskufs, das ist eine 10.000 Einwohnerstadt gewesen, dieser christlichen Dörfer, die vom IS eingenommen wurde, niedergebrannt wurde, die gesamte Bevölkerung ist gegangen, sie ist geblieben. Mit der Ansage, nein, ich gehe nicht weg. Hier sehen wir sie mit einem Milizionär einer christlichen Einheit. Das ist eine spannende Entwicklung gewesen. Rechts davon die St. Georgskirche in Telskuf mit zerstörten Statuen. Hier sehen Sie, wurde dann täglich versorgt von denen und sie ist quasi eine alte 96-jährige Frau, hat sich quasi festgekrallt an ihre Identität, an ihre Existenz. Für mich eine sehr beeindruckende Person, an der auch diese tiefe Verwurzelung der Christinnen und Christen nicht nur an den Irak, sondern in spezifische Region zu spüren war. Hier für mich jetzt aus journalistischer Sicht, ich schwing gleich mal weiter zur nächsten Folie, um dann wieder zurückzukommen. Hier sehen Sie die Kämpfer. Sie sehen hier die Nineveh Plain Forces, sogar mit einem eigenen Emblem. Hier für mich ein sehr tragisches Foto eigentlich, einem Maschinengewehr und einem Christusbild und davon, daneben sehen Sie die Flagge. Was mir die Kämpfer erzählt haben, war ihre Lektion aus diesem Übergriff der IS, der die gesamte christliche, bis auf einige natürlich Ankawa in Erbil, wo sie die Marienstatue gesehen haben, war dann Heimstatt vieler der Vertriebenen, zum ersten Mal die Bewaffnung von Christen im Irak, die gesagt haben, wir müssen, und hier sehen Sie eine Einheit, wir müssen, um unsere Existenz im Irak weiter verteidigen zu können, zu den Waffen zu greifen. Das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel, der historisch einmalig ist. Viele, also hier sehen wir die wichtigste Stadt Alkosch 1916, also zu diesem Zeitpunkt ist der IS von dieser Stadt 10 Kilometer entfernt gewesen. All diese Fotos sind, die anderen waren 5 Kilometer entfernt von den Stellungen des IS, also gerade zurückgezogen. Hier sehen Sie drei junge Damen, die ich lange interviewt habe, drei Christinnen. Ich glaube, es sieht man bei uns in Wien in der U-Bahn auch jetzt mittlerweile diesen Fetisch mit den langen Haaren bei jungen Mädchen. Aber wir sehen hier ganz eindeutig drei sehr stolze junge Damen, die sich jetzt gar nicht passen ins orientalische Klischee, die mir ganz stolz erzählt haben, dass sie jeden Nachmittag Englisch lernen, sich über Satellit englische Fernsehserien anschauen, natürlich mit dem ganz klaren Ziel, so schnell es irgendwie geht, auszuwandern. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was möchten wir diesen drei jungen Damen anbieten in Alkosch? Welche Zukunft sehen wir für sie im Irak? Welche Zukunft sehen würden wir für die drei Damen? Und ich glaube, da sind wir uns einig, wissbegierige, engagierte junge Frauen, die natürlich in Europa ganz andere Rahmenbedingungen finden. Ja, ich habe natürlich im Laufe meiner Tätigkeit, ich war viel in Afghanistan, ich war auch in Subsahara-Afrika, immer wieder konfrontiert mit Migration und Fluchtbewegungen. Auch in Libyen, wo ich, dafür habe ich den Preis bekommen, die Auffanglager für Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika besucht habe, wo es ja katastrophale Zustände gibt, wo die Ausreisen dann nach Europa weitergehen. Und in all diesen Jahren bin ich sehr still geworden, auf beiden Seiten. Ich maße mir nicht an, einen anderen Menschen das Recht auf Migration oder auf Flucht, gleich wie es wir dann völkerrechtlich nennen, abzusprechen. Ich maße mir aber auch nicht an, nach vielen Gesprächen hier, den Menschen die Angst abzusprechen, dass, ich sage es unter Anführungszeichen, zu viele kommen. Das ist, denke ich, etwas, worauf wir genau achten sollten, auch was wir von den Christinnen und Christen oder Mitgliedern anderer Minderheiten im Irak erwarten. Wenn wir uns kurz einmal die Geschichte anschauen. Wir sehen hier, die irakischen Christen gehören zu den ältesten christlichen Gemeinden im Orient. Es gibt 14 anerkannte Christenkirchen. Der Thomas, wie gesagt, ich habe es schon gesehen, wird sie dann genauer noch zu den Spezifika sprechen. Was für mich jetzt als Ich bin praktizierende Christin, aber war bei Weitem nicht eingearbeitet in das orientalische Christentum. Und ich war fasziniert in Syrien erst und dann auch im Irak, wie unterschiedlich eigentlich die Gruppen sind, wie vielfältig es ist. Aber jetzt über die einzelnen Kirchen hinaus war es für mich auch immer wieder bemerkenswert zu spüren, wie sehr es auch ein ethnisches, eine Identitätsfrage ist, es die Ur-Iraker. Hier gibt es eine, sozusagen eine Überlappung, die aus dem späten 19. Jahrhundert durch Versuche der Missionierung durch evangelische Christen, protestantische Gruppen der Chaldäer im Irak, sage ich mal, passiert ist. Wir haben hier 1980 noch, lag der Anteil der Bevölkerung um die 10%. Wir haben vor der US-Militärintervention 2003 1,5 Millionen Christen im Irak. Wir reden da von ungefähr 40 Millionen Einwohnern jetzt. Haben sich natürlich auch vermehrt. Ja, das mit den Zahlen ist immer schwierig. Also Sie haben es wahrscheinlich alle schon versucht, die sich da ein bisschen kundig gemacht haben. Man findet ganz, ganz viele verschiedene Zahlen. 1980, da beziehen wir uns auf einen Zensus im Irak. 2003, ich habe hier die Gesellschaft für bedrohte Völker als Quelle genommen. Das scheint mir sehr, sehr belastbar. Dann waren es 400.000 und jetzt sind es ungefähr 125.000. Ich lese auch Zahlen von 140.000. Wahrscheinlich haben Sie da eher die Expertise, wie viele es wirklich sind. Was wir aber hier, deshalb habe ich es herausgefahren, wir haben 75% weniger Christen seit 2003. Vor allem Bagdads christliche Gemeinde ist massiv zusammengeschrumpft. Ja. Hier sehen wir den Papst, ich glaube, das ist Mosul. Wo ich dann auch die Frage der Bedeutung der Christen und Christinnen im Irak jetzt ein bisschen beleuchten möchte, auch aus meiner Perspektive, wie ich es wahrgenommen habe. Gehen wir mal nach Mosul. Übrigens, wenn Sie sich für Mosul interessieren, Sie sehen hier einen Screenshot aus Twitter, Mosul Eye, falls es jene noch, die es noch nicht kennen, Mosul Eye ist ich glaube, es ist ein Historiker, wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere. Der hat schon während der Belagerung der Dreijährigen durch den IS aus Mosul getwittert. Das war unter Lebensgefahr, hat er das gemacht. Es waren ja Handys verboten. Es war ja unvorstellbar, was der riskiert hat. Das war eine der ganz wenigen Quellen, die uns ermöglicht haben zu sehen, was passiert denn da eigentlich in Mosul unter dem IS. Für mich war das sehr interessant, weil ich in der Phase ein Buch geschrieben habe über den Islamischen Staat und sehr viel dazu recherchiert habe und von solchen Quellen sehr profitiert habe. Mosul berichtet weiter aus dem Irak und hat sich jetzt in den vergangenen Wochen ein bisschen auf christliche Entwicklungen auch konzentriert. Er ist Muslim und Araber, aber trotzdem hier zeigt er eine Kirche, eine armenische Kirche in Mosul, die nach wie vor es überstanden hat. Eine Kirchenglocke wurde erst vor 2 Wochen eröffnet. Also es ist ein großer Versuch da, natürlich inspiriert auch vom Papstbesuch, diesen Aspekt dieser multiethnischen, multireligiösen Stadt Mosul, der zweitgrößten des Iraks, wieder hervorzuheben. Mit der Frage, ja, was soll das eigentlich werden jetzt mit dem Irak? Weil der Irak steht im Oktober vor Wahlen. Diese Wahlen gelten als Schlüsselwahlen. Wir haben jetzt genau 100 Jahre diesen Staat in seinem Bestand, wie er war. Und natürlich hat sich mit der Herauslösung des Iraks aus diesem großen Osmanischen Reich auch vieles verändert. Prägend das Massaker von Semile 1933. Ich schreibe ja mehrere tausend Assyrer in den verschiedenen Dörfern Nordiraks ermordet. Ich habe gestern am Abend nochmal alles genau nachgelesen, weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Event der Geschichte ist. Ein prägendes, ein traumatisierendes Event. Es gibt Zahlen und Schätzungen, dass es noch viel, viel mehr Tote gegeben hat. Ist alles im engen Kontext natürlich auch mit dem armenischen Genozid in der Türkei zu sehen, in diesen Verwerfungen. Und wenn man jetzt einige genaue Berichte dazu liest, erinnert es mich ein bisschen, wo ich mich etwas besser auskenne, gebe ich zu, mit der, ich nenne es einmal Skepsis bis Pogromstimmung gegen Christen in Beirut und im Libanon und zum Teil auch in Syrien im ausklingenden 19. Jahrhundert, wo es immer diesen Verdacht gab, das seien so Agenten der Kolonialisten, ja, die man da deshalb besonders ins Visier genommen hat. Hier gibt es beim Hergang dieser Geschichte auch eine These, dass sich eine Gruppe bewaffneter Syrer auf britische Soldaten gestoßen ist, die dann eskortiert worden Seiten sind. Aber ein wenig erkenne ich diesen roten Faden und den ich auch gerne bis heute weiterspinnen möchte. Eine Frage, die für mich ganz relevant ist, gibt es eine christliche Identität im Nahen Osten ohne einen europäischen Beigeschmack, ohne diesen alten Kolonialisten erkennten Vorwurf? Ja? Wie gefährlich ist es für die Menschen dort? Auch ich habe immer wieder gehört von anderen Irakern, na, wenn ich ein Christ wäre, dann könnte ich sofort nach Europa reisen. Was natürlich auch zu einer feindseligen Haltung der verbliebenen Community geführt hat. Also ich denke, manchmal ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Ja? Und da frage ich mich, ob gerade solche Schritte nicht noch deutlich stärker reflektiert werden müssen. Ich habe es jetzt eh schon mehrmals betont. Ganz wichtig, und das haben mir viele Christinnen gesagt, aber auch Araber, waren das eben die Beteiligung der Christen am Bildungssystem des Iraks, vor allem nach der Unabhängigkeit in den 40ern. Wer was auf sich gehalten hat, hat sein Kind in eine christliche Schule geschickt, je unterbrochen dann 68 mit der Baath-Partei die private Bildung unterbunden hat. Und das habe ich hier schon erwähnt, zerrieben zwischen Macht an Minderheiten. Ich finde, das Bild ist einfach bezaubernd, weil man hier die kleinen Mädchen sieht bei der Erstkommunion. Das ist jetzt, glaube ich, Al-Kosch, aber es gibt auch heuer aus Delskuf solche Fotos. Also es gibt hier den Versuch, allem, was geschehen ist, zum Trotz das weiterzuführen. Obwohl, ich habe es jetzt noch einmal sozusagen in einer kurzen Zusammenfassung Christen im Visier, also 2010, es ist wahrscheinlich einer der dramatischsten Anschläge gegen Christen, kommen beim Terroranschlag der Al-Qaida 58 Menschen in einer Kirche in Bagdad um. In dieser Phase auch zuvor gibt es mehrere Entführungen von Priestern, anderen geistlichen Würdenträgern, es gibt auch Lösegeldforderungen. Nie sind die Christen so sehr im Visier, wie es bei diesem Terrorkrieg einmal die Sunniten und dann die Schiiten waren, später beim IS, dann die Esiden. Trotzdem zeigen diese Eskalationspunkte der irakischen Geschichte auch immer wieder auf, dass es die Christen überhaupt noch gibt. Und ich habe mich oft gefragt, ob nach 2014, später dann nach 2019, nach dieser unvorstellbaren Brutalität dem Terrormiliz Islamischer Staat gegen diese Minderheiten, ob daraus nicht auch Kraft geschöpft werden kann, durch die Aufmerksamkeit, die diese Gruppen bekommen, ganz starke Jesiden, aber auch Christen, ob es hier nicht dann durch diese Aufmerksamkeit, die es tatsächlich gibt, hier auch ein neues Fundament geschaffen werden könnte, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, Hilfe vor Ort ist so ein strapaziertes Wort, ich mag es gar nicht mehr verwenden, auch wenn ich weiß, dass es ergänzt zur Hilfe, indem man Menschen in Sicherheit bringt, ein gutes Konzept ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel jetzt außerhalb der christlichen Community von der deutschen Hilfsorganisation GZ. Da hat man gesagt, na, wir haben sehr viele kurdische Iraker bei uns. Die sind im 2015 gekommen, bekommen kein Asyl, weil eigentlich sind die Kurdengebiete so sicher, dass man da jemanden zurückschicken kann und eigentlich entsprechender Gesetze auch muss. Was haben die Deutschen getan? Sie haben zuerst einmal eine Umfrage gemacht, eine kleine unter Kurden, irakischen Kurden in Deutschland. Warum möchten sie in Deutschland bleiben und nicht zurück in den Irak? Zum Beispiel, die Bildung meiner Kinder soll gewährleistet sein. Die Gesundheitsvorsorge macht mich sicher in Deutschland. Also sind sie hergegangen, haben für einen Spitalsbau in Mosul sehr viel Geld aufgewendet, haben eine deutsche Schule auch in Erbil gegründet, ich glaube, oder ausgebaut. Davon wurden Fotos gemacht, Berichte gemacht und mit einer Roadshow in Deutschland gezeigt. Weil man genau darauf geachtet hat, was suchen eigentlich die Menschen und hat dann infolgedessen viele irakische Kurden dann auch wieder davon überzeugt, dass es gut wäre oder eine Möglichkeit, eine Perspektive gäbe, das, was ihnen wichtig ist, in ihrer Heimat fortzusetzen. Kapitalintensive Angelegenheit will ich nicht abstreiten. Aber so stelle ich mir ganz kluge Hilfe vor Ort vor. Einmal drauf zu kommen, was würdet ihr denn brauchen, damit ihr euch sicher fühlt? Der Premier Mustafa Kadimi hat jetzt vor kurzem eben an die Millionen Christen im Ausland appelliert, zurückzukommen. Also wir reden hier von einer großen Gruppe. Und ich bin auch immer wieder davon überzeugt, dass die Rückkehr von Flüchtenden in ihre Heimatländer eine gigantische Chance für deren Zukunft ist. Weil hier ein Know-how-Transfer stattfinden wird. Und wir wissen aus der Migrationsforschung, wahnsinnig beeindruckend, je höher ausgebildet Flüchtlinge im Gastland werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn es in ihren Heimatländern besser ist, wieder zurückkehren. Ist ja ganz logisch. Nichts gegen Regalbetreuer in einem Supermarkt, aber wenn das sozusagen der Plafond ist, den ich tun kann, naja, wird meine Perspektive schlecht ausschauen. Wenn ich hier eine gute Ausbildung habe, dann habe ich auch eine gute Basis, um in meinem Heimatland wieder Fuß zu fassen. Auch das ist etwas, was ich für sehr wichtig finde und viel zu sehr vernachlässigt. Im Oktober werden die Wahlen im Irak stattfinden. Natürlich unter dem ganz, ganz schlimmen Damoklesschwert der Erfahrungen Afghanistans, so ähnlich wie in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden angesagt, dass mit Ende des Jahres die verbliebenen US-Truppen aus dem Irak abziehen. Die Angst einer Wiederholung der afghanischen Erlebnisse ist besonders brisant im Irak, weil man hat das ja schon einmal erlebt. Nach dem ersten Rückzug der Amerikaner hat sich dann die irakische Armee als Kartenhaus entpuppt, die binnen Tagen in sich zusammengesackt ist, als die Terrormiliz Islamischer Staat den halbe Land förmlich überrannt hat. Natürlich hat jetzt die plötzliche Erstarkung der Taliban in dieser Form, mit der niemand gerechnet hat in Afghanistan, niemand. Viele nicht, also nicht die, die damit hätten rechnen sollen, ja, wer eins und eins zusammenzählen konnte, hätte das schon erwartet, aber manchmal sieht man halt nur das, was man sehen will, das gilt auch im eigenen Leben wie für die internationale Politik, wie auch immer. Die Angst, nicht nur für einen Wiedererstarken des Islamischen Staates, das fußt sich auf ganz konkrete empirische Daten. Es gibt Terrorangriffe nach wie vor, die verstärken sich wieder. Diese Terrormiliz ist wohl auf Eis gelegt, aber nicht besiegt. Wir haben gleichzeitig von mir schon mehrmals erwähnt die Erstarkung schiitischer Milizen, zum Teil mit Unterstützung des Irans. Das heißt, wir stehen vor einem Moment, wo der Irak wieder sehr, sehr gefährlich werden kann. Viele Menschen, viele Christen und Christinnen im Ausland warten natürlich ab, ob sich hier eine Ordnung herauskristallisiert, die alle ethnischen und religiösen Teile des Iraks fair verbindet. Ich beende das Ganze. Hier mein kurzes Impulsreferat mit einem sehr, 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 sehr bösen Satz. Der ist schon tot, der Jeremy Murphy O'Connor, ein Dominikanerpater aus Jerusalem. Von der christlichen Kirche in Orient kann man mit Fug und Recht als einer Museumskirche sprechen. Von einem Disneyland des Glaubens, in dem es bald keine lebendigen Gemeinde von Gläubigen mehr geben wird. Natürlich aus der Perspektive Jerusalems ist dieser böse, böse Vorwurf des Disneylandes wahrscheinlich eher gerechtfertigt, als wenn man das jetzt aus irakischer Perspektive sieht. Aber ich habe es schon jetzt mehrmals durchblicken lassen, dass eben diese spannende Frage, die ich hoffe, dass wir im Podium dann auch diskutieren können, was über die Romantisierung hinaus der Christen, die in ihrem Kernland, der Irak, der im Alten Testament schon die Bedeutung als Heimatland Abrahams hatte, der so tief mit dem Urverständnis des Christentums verquickt ist, was das eigentlich in Zukunft über diese, ja, sagen wir mal, spirituelle Sehnsuchtsort hinaus sein kann und was wir konkreter anbieten können, halte ich für sehr wichtig. Syrer war synonym mit Christen im ersten Jahrhundert nach Christi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich gebe jetzt diesen Punkt vielleicht an den Thomas weiter, wenn ich darf, der sich mit den Christen in Syrien und deren besonders ganz großen Herausforderungen gerade im Bürgerkrieg und im Assad-Regime befassen wird. Danke Ihnen. Danke.